Die Bayern lassen mich ganz kurz am Auswärtssieg schnuppern. Gregor war die ganze Woche auf Stadiontour, warum auch immer, und das muss er uns erzählen. Und dann war auch noch Afrika Cup, Asien Cup, DFB-Pokal ist, es ist so viel los, Leute. Mehr Themen als Tennisbälle in Berlin. Also auf geht's. Coppa TS.
Coppa TS. Heute mit Gregor Rühl.
Ah. Gregory Porter. Na? Kann man den Leuten nochmal sagen, ich nenne dich immer Gregory Porter. Ja. Erstens, weil, wie der Jazzsänger, wenn ihr den nicht kennt, googelt mal, der trägt auch mal eine Mütze, der hat allerdings immer so ein Ding noch vom Ohr. Hat das medizinische Gründe eigentlich oder ist das Style?
Oder dem ist immer mega kalt.
Und Gregor hat jetzt auch eine Mütze auf, da steht drauf Federación Colombiana de Fútbol, also vom kolumbianischen Fußballverband.
Ja, die unterstütze ich.
Würdest du vom DFB auch eine Mütze tragen?
Nee,
wieso ist das so? Schämst du dich für unser Land, Gregor? Um mal direkt hier politisch. Ja. Warum finden wir sowas bei anderen immer cool?
Aber mit den einfachen Fragen einzustellen. Ja, guck mal, also südamerikanischer Fußball. Ich bin ja auch gerade hier eingeflogen wie Arturo Vidal bei Colo Colo mit einem Hubschrauber und einem Pferd danach. Absolut. Und deswegen, ja, weil die sind halt einfach ein bisschen lässiger, ein bisschen cooler.
Ey, falls ihr das, Gregors, wie nennt man das? Vergleich gerade, Referenz, war natürlich die Vorstellung von Arturo Vidal, falls ihr das nicht gesehen habt, bei Colo Colo, dem alten Verein von Lucas Barrios unter anderem. Wahnsinn, wie der da vorgestellt wurde. Wirklich mit dem Heli eingeflogen, wie früher Michael Ammer im P1. Mit dem Heli eingeflogen, dann aufs Pferd, wie ein König, mit dem Schwert, glaube ich auch, ne? Und dann vor den Fans.
Ich glaube, Michael Ammann war auch seine Referenz. Hier, für die Vorstellung. Hier, kennt ihr noch den Ammann? Genauso will ich es haben.
Und nun Werbung.
Leute, bald ist Europameisterschaft, die EM steht vor der Tür, ich freue mich so, aber trotzdem bleibt ja mal eine Frage, wo guckt man diese verdammten Spiele? Guckt man die beim Nachbarn, bei Jörg, guckt man die bei Katja, guckt man die im Stadion, guckt man die ganz konzentriert alleine vom Fernseher? Aber die meisten Leute, die gucken ja gerne in Gesellschaft mit ganz vielen Menschen zusammen, die man Freunde nennt. Und da kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel. Das ist Lidl Deutschland. Und Lidl organisiert euer eigenes Lidl Fanfest, also ein Private Viewing für die UEFA Euro 2024. Dieses Private Viewing könnt ihr gewinnen. Und das beinhaltet eine Teilnahme von 50 bis 250 Personen. Es gibt eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-Europameisterschaft. Es gibt Foodtruck und Getränkestationen, eine Fotobox, eine Kinderspielstation und viele weitere Überraschungen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, Schmidt ist ja schön und gut, aber wie nimmt man denn da teil? Ja, das sage ich euch. Mit mindestens 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, also bitte wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr selbst entscheiden und das Video über lidl.de/fanfest hochladen. Die Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und ihr braucht eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Und es ist ganz egal, ob ihr einen Sportverein, einen Freizeitverein, also eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Ihr könnt euch einfach bewerben und vielleicht klappt es ja mit einem eigenen Fanfest. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Coppa TS.
Ich will, dass in der Bundesliga Spieler auch so vorgestellt wurden. Ich weiß, also als Massimo Oddo damals zu Bayern gegangen ist, war das nicht so.
Nee, Colo Colo, ich fand es eher ein bisschen Loco Loco.
aber wirklich. Ach, herrlich, Gregor. Ich sag dir, wie es ist. Es ist, so transparent können wir sein. Es ist Montag. Das heißt, wenn ihr jetzt um 0 Uhr diese Podcast-Folge hört, haben wir etwa 10 Stunden vorher diese Folge aufgenommen. Ich habe noch ein bisschen Schlagseite.
Wegen Dschungelcamp-Finale?
Wegen Dschungel. Lucy ist es geworden. ich bin tatsächlich, also es war hart am Wochenende, weil 22 Millionäre gegeneinander Ball gespielt haben. Habe ich mir natürlich ordentlich die Rüstung lackiert in München bei meinem Auswärtsspiel.
Ja, geil.
Das ein oder andere Bier ging durch, aber nicht nur Bier, sondern, das liebe ich ja so in Mainz und München, es gibt ja Weißweinschorle im Gästeblock. Da kann man natürlich sagen, das ist ja versnobbt, finde ich gar nicht. Weißwein generell ist ja nur in Orten oder in Gegenden, wo nicht Wein angebaut wird, ein Snob getränkt. Da, weißt du, so sonst ist ja so ein Mainz, stimmt, und so, da ist ja ganz normal das Assi-Getränk, eine Weißweinschorle. Und ich liebe das in München.
Aber bist du dann so auf so einem schönen, halbtrockenen Chardonnay durch die 90 Minuten gesurft?
Ja, klar. Aber als LVDS Talk machen wir es eher ein Chardonnay, ja, kein Chardonnay.
Oh.
Ja, der hat mich wirklich, also um mal kurz über das Sportliche zu reden, es war, wie schätzt man das? Das war so das, ein Spiel, mit dem ich so gar nicht gerechnet hatte.
Warte mal ganz kurz, weil wir haben ja ein bisschen hin und her geschrieben, weil du bist ja ganz früh aufgestanden für diese, für diese Reise. Also sonst würde man es ja nie machen, so unter der Woche. Aber klar, wenn, wie du schon gesagt hast, 22 Millionäre gegen Ball kicken, steht man natürlich auch 5.30 Uhr auf und setzt sich hin. So.
Völlig normal.
Du hattest so ein bisschen Sorge, weil der Zug, glaube ich, schon vorher, bevor du losgefahren bist, einen Tag vorher schon Verspätung angezeigt war.
Es war wirklich, also Deutsche Bahn in der Nutshell, ich finde immer so Deutsche Bahn-Gags wahnsinnig unangenehm, aber es ist halt wirklich mittlerweile, es ist einfach de facto gerade problematisch.
Du hattest wegen Vandalismus, ne, Verzögerung.
Genau.
Das hatte ich auch letztens, da bin ich über Bahnsteig gelaufen. Ist so eine Frau an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, kleben sich die Klimakleber jetzt auf die Gleise.
Oh, herrlich. Es war wirklich, ich habe abends schon, genau, dann habe ich dir geschrieben, ey, es gibt's doch nicht. Man kann, das ist einfach, Mobilität ist gerade einfach nicht gewährleistet. Ich habe für, weiß nicht, wie viele 100 Euro wieder Bahntickets gekauft.
Ja.
Und abends konnte ich schon sehen, der um 5 Uhr der ICE nach München von Köln fällt aus. Ja, um 5.20 Uhr, glaube ich, auch und sonst was. Und meiner, da stand noch nichts. Und wie du hast schon recht, jeweils immer Vandalismus, wegen Vandalismus. Wir sind doch noch gar nicht losgefahren. Woher kennen die meine Pläne? Und plötzlich bin ich dann halt mit so einem schlechten Gefühl ins Bett gegangen, die 4 Stunden Schlaf, die ich dann bekommen habe, weil ich dachte, okay, wenn ich morgens aufwache, steht in der App sowieso, fällt aus.
Ja.
Fiel aber nicht aus. Glück gehabt. Rückfahrt fiel übrigens aus.
Na klar, natürlich. Einmal muss dabei sein. Aber dann quasi 5.30 Uhr, dann Volley ins Bordbistro und auf
die Weizung auf 2 zu drehen, den Tomatensaft der Gleise, nämlich dieses Hefeweizen. Nein, tatsächlich, da wollte ich dir auch noch mein Herz ausschütten. Ich bin alt geworden, habe ich gemerkt. Weil früher, machen wir uns nichts vor, früher hätte ich dann mit meinem Kumpel, liebe Grüße, natürlich das Bobi schon aufgesucht.
Ja, schnellste Kneipe Deutschlands.
Schnellste Kneipe Deutschlands, aber wir haben gesagt, das geht nicht. Wir haben natürlich erstmal dann nochmal so ein Stündchen geschlafen im Sitzen. Mhm. Ich glaube, alles voll geschnarcht.
Ja.
Dann auf Kaffee umgestiegen und wie so ein Abiturient habe ich erst, und Gregor, ich schäme mich, erst um 10 Uhr morgens mein erstes Bier getrunken.
Uiuiui.
Also wirklich. Also ich schäme mich fast schon.
Wir wollen natürlich hier niemanden anstiften zum Trinken, aber auf einer Auswärtsfahrt kann man auch schon mal um 9.30 Uhr.
Gehört dazu, klar. Wir haben natürlich hier keinen Bildungsauftrag, deswegen macht, was ihr wollt.
Wann wart ihr da? Wann seid ihr eingerollt?
10.30 Uhr, 10.45 Uhr kamen wir an.
Ja.
Direkt straight Viktualienmarkt, weil das Wetter, das war Kaiserwetter, es war so schön.
Das ist so geil in München.
Es war so ein schönes Wetter. Dann haben wir uns da hingesetzt, wollten da in so ein paar Läden direkt am Viktualienmarkt ein bisschen was essen, was trinken und so. Aber München dann auch wieder so, Klischee-München. Da waren dann so die ersten Jungen, so ein Montclair-Kalifat kam dann an. Also das ist wirklich, da sah die junge Union aus wie Klimakleber gegen. Wirklich, wirklich, die Wetgel-Aktien sind in die Höhe geschnellt. So viel kann ich verraten. Timberland, Segelschuhen geht's, glaube ich, auch ganz gut aktuell.
Ja. Wurde ein Moe mit dem Säbel aufgemacht?
Nee,
oder?
Das nicht. Aber es wird sehr laut gelacht. Und es fiel an einem Nebentisch einmal der schöne Satz. Da hat einer eben von seinem Kumpel das Handgelenk genommen, weil der hat scheinbar eine neue Uhr. Und dann hat er mit so einem Grinsen gesagt, guck mal, Julian hat einen neuen Wecker. Und das war, ich glaube, der Wecker, das war halt, also Hublot oder sowas. Ich glaube, so ein Wecker war das. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen Klischee München. Ich weiß, München hat, wie Mallorca, das Hinterland und die Leute. Ich weiß, alles gut. Ich mag die Stadt. Aber es war einfach schön. Schönes Wetter und sind dann irgendwann zum Stadion.
Das dauert ja dann auch nur noch mal 4 Stunden, ne, bis man da ist.
Und dann musst du noch diese 800 Treppenstufen da hochklettern, wie in so einem Kung-Fu-Film, wo dann oben jemand wartet und dir so einen weisen Ratschlag gibt. Dann bist du da oben im Gästeblock. Ja. War schön, es war dann so, dass Sané, ich weiß nicht, ob er noch Schlagseite hatte, weil Bielitzer ihm diesen Roundhouse-Kick verpasst hat, aber er hat zweimal echt zwei Riesenchancen ausgelassen. Und da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, jetzt gilt die alte Regel, wenn die nicht machen, dann kannst du hier was mitnehmen. Postwendend 1-0, Gladbach. Also, das kann ich, wir und diese Bayern, was ist, warum haben die denn so Angst vor uns? Was ist denn da los, dass wir jedes Jahr irgendwie einmal gegen die gewinnen? Das ist ja absurd. Aber dann haben die Bayern schlussendlich dann doch verdient gewonnen. 3-1, und ich sagte eben eingangs, ich habe mit so einem Spiel gar nicht gerechnet. Ich dachte, entweder wirklich klauen wir da was oder wir werden richtig abgeschossen, weil Leverkusen hatte ja auch schon sehr, sehr viele Chancen gegen Gladbach und Spielanteile vor allem. Aber so ein Arbeitssieg der Bayern, was es dann ja auch war, ne, das war ja ein Kopfball, wo De Ligt einfach gar nicht gedeckt wird für einen Kone, der ihm einfach wegläuft, und das andere war ja, so ein halber Torwartfehler, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, da bin ich kein Experte fürs Torwartspiel, aber es sah für mich so ein bisschen so aus. Trotzdem, Nikolas fantastisch gehalten in dem Spiel. Und dann so ein Arbeitssieg, damit hätte ich nicht gerechnet in Bayern. Und ich glaube nach wie vor, ich kann es nicht beweisen, aber das wäre ein Spiel, wenn wir in der 45., wenn wir in die Halbzeit gegangen wären mit der Führung, dann hätte das echt ungemütlich werden können, glaube ich, für Bayern. Weil wir waren echt ganz gut zu dem Zeitpunkt. Aber dann dieses 1-1, wenn du das frisst, dann sind die einfach zu gut.
Ja, sind ja eher so ein bisschen diese Arbeitssiege bei den Bayern, ne? So ja. richtig souverän sind sie auch nicht. Also
ja, aber es ist halt die Frage, ne? Also es gab früher diesen Satz von, ich glaube, Berti Vogts oder Völler, keine Ahnung, es gibt keine Kleinen mehr. Und das hat Brazzo in der letzten Saison ja auch schon so ein bisschen implizit gesagt, dass es einfach auch nicht mehr, du kannst einfach auch nicht mehr so durchmarschieren.
Außer diesen kleinen Linksverteidiger, den sie da geholt haben, der ist schon, ja. gibt doch noch kleiner.
Das stimmt.
Das ist das Bild gesehen, genau. wie er neben Neuer steht. So 8 Köpfe kleiner als dein Torwart.
Stimmt. Man könnte jetzt sagen, hä, aber Leverkusen macht's doch fantastisch. Ja, aber wenn man sich die Stats anguckt, wie wir Fußballfans sagen, ja. dann sieht man, Bayern ist gar nicht so viel schlechter als Leverkusen. Das ist einfach das Narrativ wieder. Leverkusen, da erwartet man es nicht so oder hat es nicht so erwartet. Und bei Bayern, weil sie halt mehr investieren und so, also finanziell denkt man, jetzt müssen die halt auch alles wegschrauben. Aber das ist einfach, das ist ja auch auf Verbandsebene, nicht mehr nationaler Ebene, nicht mehr so. Du hast ja, wenn wir jetzt gegen Schottland spielen, beim EM-Eröffnungsspiel oder du warst beim Spiel Italien gegen Ukraine, EM-Quali in Leverkusen, von der Ukraine, die spielen alle irgendwo in europäischen Top-Ligen in der ersten Liga fast.
Ja.
Und das heißt, an einem guten Tag kannst du halt auch mal verlieren oder kannst ins Schwimmen geraten. Wenn wir gegen Ungarn spielen bei der EM und wir halten lange ein Unentschieden oder so und der Joboschlei nimmt sich einmal ein Herz und fackelt das Ding rein,
ja.
das ist halt mittlerweile alles möglich. Und genauso ist glaube ich, auch in der Bundesliga, dass du... Die Gladbacher können halt auch kicken, weißt du? Und ja. und das ist nicht mehr so, dass du dann einfach so wie früher, dass sie dann mal, ich weiß nicht wann das war, 2003 oder so, am 28. Spiel der Meister sind. Ich glaube, das wird es erstmal nicht mehr so geben.
Ja, vor allem ist das, also hat man jetzt auch an diesem Spieltag ja wieder gesehen, das finde ich wiederum ganz geil, dass jetzt zum Beispiel der FC zu Hause ja. irgendwie relativ souverän sogar gegen Frankfurt gewonnen hat und du auf einmal denkst, hä? Was ist denn da jetzt los? Also ja. vor einer Woche oder vor anderthalb, nee, vor einer Woche haben sie auch unentschieden gespielt in Wolfsburg. Aber so vor 2-3 Wochen hat man gedacht, so okay, gut, ja. die gehen safe runter und ja. dann wahrscheinlich sogar in die dritte Liga. Und auf einmal, weiß ich nicht, was Thibaut Schulz dann jetzt da gemacht hat, vor allem irgendwie so ein paar 19-Jährige aufs Feld gestellt.
Ja.
Aber dreht sich das dann wieder und das finde ich aber ganz cool, weil es dann doch irgendwie so ein bisschen unberechenbar und spannend wird.
Total.
Das macht ja eine Liga immer attraktiver.
Ja. FC da auch ein super Beispiel, finde ich, weil das damit so gar nicht. Können wir auf jeden Fall noch drüber reden.
Aber also ich möchte natürlich jetzt noch kurz wissen, wie ist es ausgegangen nach deinem Weißwein-Erlebnis in der Kurve?
Ja, wir sind dann noch danach in die Stadt zurück. Also du machst ja diesen 10-Kilometer-Marsch da zur Bahn.
Ja.
Und dann waren wir in der Stadt und waren noch mit dem anderen Gladbach, der war nicht im Gästeblock, das macht der feine Herr nicht mehr. Wir waren mit Joko noch was essen
ja.
und mit Johannes Mösmann, liebe Grüße. Und dann haben wir, sagen wir so, die Nacht noch ein bisschen zum Tage gemacht, glaube ich.
Ja.
Es war so, dass Joko und ich nachher nicht mehr wussten, ob wir nicht doch noch 3-3 gespielt haben, ob Peter van Hout und Jeff Strasser nicht noch einen eingenickt haben zum 3-3.
ja.
Aber war dann, ich bin morgens aufgewacht und hab gesehen, scheiße, wir haben wirklich 3-1 verloren.
Haben sie nicht, weil Jens Jeremies hat alles weggegrätscht.
Alles weggegrätscht, ja. Und Tobias Rau hat nichts durchgelassen.
Ja, ja. Aber klingt doch nach einer wunderschönen Auswärtsfahrt.
Total. Und es ist ja diese Saison einfach. Jetzt kommt eine sehr entscheidende Woche für Borussia, also Pokal. So das Spiel der Saison jetzt.
Schlotternde Knie vor Saarbrücken?
Ja, ich habe mir aber, also eigentlich ja total, aber ich habe jetzt so ein bisschen dieses, jetzt benutze ich mal dieses widerliche Wort, Mindset entwickelt bezüglich des Pokals, dass ich denke, okay, wenn wir Saarbrücken nicht schlagen, nichts gegen Saarbrücken, aber es ist nun mal, also wir sind Bundesligist, die nicht, dann haben wir sowieso nichts zu suchen in den Wettbewerben, vor allem nicht im Finale. Weißt du, so ist meine Denke die ganze Zeit. Und deswegen gehe ich einfach mal jetzt ich hoffe einfach jetzt auf einen tatsächlich sogar souveränen Weiterkommen. Und dann kriegst du vielleicht Lautern zu Hause. Und dann haben wir, finde ich, mit Bersenbrück Heidenheim, Wolfsburg, Saarbrücken und Kaiserslautern auch einen harten Turnierbaum gehabt, Gregor, an der Stelle. Also das muss ich einfach mal sagen. Da dann sagen, haben wir es auch verdient.
Das ist eine der besten Mannschaften Deutschlands.
Ja. Das,
ist
gut, das stimmt.
Finale
das stimmt.
Ja gut, aber ich meine, ja, es ist alles abgedroschen, aber Pokal,
ja,
es kann wirklich immer alles passieren.
Es kann alles kommen, aber weswegen ich mal ganz kurz meinte, wegen entscheidender Woche, Samstag dann gegen Darmstadt zu Hause. Und wenn du da gewinnst, dann ist nach unten wirklich dicht.
Ja.
Und dann ist die Saison aber auch, müssen wir so ehrlich sagen, auch gefühlt, sagt niemand laut, sicherlich von Gladbach sowieso nicht. Spieler wären auch doof, wenn sie das machen würden und die sehen es sicherlich auch nicht so, aber als Fan ist die Saison dann auch so ein bisschen vorbei. Also ja, bis auf Pokal natürlich sollten wir weiterkommen. Ich hoffe, das ist so ein bisschen, das tat mir jetzt auch zum Beispiel für die Hertha-Fans so leid in der zweiten Liga, ne? Du verlierst dieses, du fliegst im Pokal raus, dann verlierst du jetzt zu Hause gegen den HSV. Und die Saison ist wirklich, also na klar, nach unten ist theoretisch immer noch irgendwie was, aber dafür sind sie, glaube ich, zu stark.
Ja.
Auch mental mit Rehse und Co. Aber das ist schon hart, wenn du dann da so nach Richtung Spandau raus dann fährst, jetzt im März und so. Und dann denkst du, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Weil irgendwie...
Ja, wobei man ja ein bisschen sagen muss, also ich war ja da am Mittwoch im Pokal. Es war nochmal sehr emotional, weil die eine Choreo gemacht haben mit dem Zitat von dem verstorbenen Präsidenten von Karl Bernstein. Und ich glaube, eins der lautesten nur nach Hauses vorm Spiel, was ich da jemals gehört habe. Und irgendwie hat man schon das Gefühl, die stehen da sehr, sehr eng irgendwie alle zusammen.
Ja, ja klar, also, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn jetzt die Ergebnisse ausbleiben, es kommen noch so 2-3-0-0s so im 5 Grad warm Berlin und so und es geht irgendwie um nichts mehr.
Ja, trotzdem ist da, glaube ich, so ein Gemeinschaftsgefühl.
Das ist klar. Keine Frage.
Da. Ja. Und was ich auch wahnsinnig spannend finde, das war sowohl beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern so und jetzt auch beim Spiel gegen den HSV, als Fabi Reese auf den Platz kam,
ja. Das
ist wirklich Wahnsinn, was der mit dieser Truppe macht.
Ja.
Also der ist ja natürlich auch sehr präsent so in den Medien und was weiß ich, aber man muss sagen, der performt einfach, ne?
Ja.
Der liefert immer eine super Leistung ab und der nimmt diese Truppe mit.
Ja.
Und sowohl gegen Kaiserslautern hat er ja sogar noch getroffen und jetzt auch gegen den HSV hat er ja auch nach diesem Torschuss dann das Tor entstanden von ihm. Das ist irgendwie schon, also wenn das der wieder richtig fit ist, der ist ja jetzt gerade immer nur ab der 60. erst drin, aber wenn der richtig fit ist, kann schon auch viel machen. Und Pal Dardai muss natürlich mal so ein bisschen Konstanz da jetzt reinkriegen. Ich glaube, der hat die letzten 3 oder 4 Spiele mit 4 verschiedenen Formationen gespielt. Das ist.
Aber das stimmt mit Reese. Ich habe auch mit einem Kumpel darüber geredet und wir hatten irgendwie den Vergleich. Sie ein bisschen wie Matthias Schweighöfer. Auch sehr omnipräsent.
Das macht gespannt.
So, ja, man macht so XXL Lutz, glaube ich, Werbung und sonst was und hier noch ein Sponsored Post und sonst wie. Und denkst du, so, ist ein bisschen viel. Und bei Reese auch viel unterwegs, so in den Medien. Aber wenn die dann liefern müssen, ich weiß nicht, ob du Wer steht mir die Show gesehen hast mit Schweighöfer. Der liefert halt, der ist witzig, der liefert ab, der ist showy, der macht seinen Job fantastisch. Und bei Reese ist genau das Gleiche.
Ja.
Der kommt rein und macht seinen Job halt besser als die anderen dann und zündet ein Stadion an und vor allem die Mannschaft. Und natürlich redet sicherlich hinter vorgehaltener Hand mal jemand in der Kurve bei Hertha drüber, aber was ist mit dem nächste Saison, ne? Also ich traue ihm auch zu, dass er bleibt. Keine Ahnung, ich weiß nichts, aber das traue ich ihm auch zu, einfach auch wegen der Stadt. Ich glaube, der ist auch jemand, der sehr darauf achtet, wie das Leben so links und rechts neben dem Job abläuft. Dann kann ich mir vorstellen, dass er sagt, ey, ich bin doch hier glücklich,
ja,
warum nicht? Auf der anderen Seite sind das alles Sportler und er ist auch tatsächlich, auch wenn er jetzt so ein Shootingstar ist, nicht mehr der Jüngste, so pervers das klingt, aber es ist so.
Ja.
Das heißt, ne, großer Vertrag und so, ne, diese Floskeln, die dann kommen. Aber dann, wenn du dann in die Bundesliga guckst, also entweder geht es zu Kiel zurück, das wäre krass, wenn die aufsteigen.
Das wäre richtig,
ja. Aber das könnte ich mir auch vorstellen. Aber sonst, ich glaube nämlich, dass das auch ein Junge ist, der, vielleicht bin ich da zu romantisch und cheesy und naiv, aber auch einen Verein braucht, der halt richtig Seele hat und atmet.
Ja.
Weiterhin so wie Hertha. Und da denke ich dann sowas an. Weil also die ganz Großen, glaube ich, da ist der Bedarf dann nicht da.
Ja.
Aber so Frankfurt, vielleicht sogar mein Verein, aber wir haben halt, glaube ich, kein Geld, ich weiß es nicht.
Ja.
Der wird uns, glaube ich, gut tun auch als Mentalitätsmonster. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass er bleibt.
Kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Also muss man mal schauen, wie sich jetzt das alles irgendwie leistungsmäßig noch entwickelt bei der Hertha. Aber ich glaube auch, dass der sehr gut nach Berlin passt und halt auch dem sehr wichtig ist, neben dem Platz irgendwie auch ein bisschen was zu erreichen. Und von daher kann ich mir das auch vorstellen.
Aber machen wir uns nichts vor, ab Juli sein Leipzig. Und
boah, das wäre richtig hart, ey. Ja, nee, weil jetzt hier kann man auch dann noch...
aber eine coole Stadt.
Stadt ist mega.
Stadt ist fantastisch.
Ja. Passt, würde nicht so zum Verein passen,
glaube ich. Ich glaube auch nicht, glaube auch nicht. Aber ich muss jetzt mal dich nochmal ansprechen auf deine ganzen Touren, die du jetzt hattest. Das wäre wirklich absurd. Ich habe irgendwann nur noch so gelacht. Ich habe also Gregors Instagram war wirklich... Du warst ja wie so Ralf Benkö, der Reiseexperte von RTL. Also du warst ja nur unterwegs. Also du warst irgendwie, erstmal, wir müssen in England anfangen.
Ja.
Bevor ich bei Arsenal gegen Crystal Palace war, warst du bei den bei einem sehr coolen Verein wie Luton Town.
Ja, also...
Wo warst, also ratter mal durch, wo warst du in den letzten 6 Wochen, bei welchen Spielen? Hast du es auf dem Schirm?
Und nun Werbung.
Ich habe ein neues Lieblingstier. Ich sag's, wie es ist. Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist. Und sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann guck doch mal, was Simon Mobile für dich hat. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Ne? Deswegen Waschbär, der will von dem guten Zeug genug haben. So. Und da gibt es einfach viel Datenvolumen zum günstigen Preis, da greift der Waschbär zu. Und wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Weitere Vorteile von Simon Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G, All-Net-Flat gibt's auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf Simon Mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/COPPA und wie immer in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPA TS.
Ja, also es ist ja, Anfang Januar war ja noch kein Fußball in Deutschland, deswegen musste, also nur irgendwelche Testspiele, deswegen muss man halt, wenn man ins Stadion gehen will, muss man halt, ja, woanders hin, ne?
Ja.
Deswegen haben wir relativ spontan gesagt, okay, komm, wir fahren nach London und gehen zum ältesten Fußballwettbewerb der Welt, dem FA Cup.
Ja.
Und haben irgendwie so eine kleine Tour da geplant und waren bei Crystal Palace, Fulham, Millwall, Chelsea und Luton. Also Donnerstag bis Sonntag 5 Spiele da gemacht. Auch, also war wirklich richtig, richtig geil. Natürlich erstmal London, die Stadt ist der absolute Hammer.
Ja.
Aber die verschiedenen Spiele waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Weil Crystal Palace im Londoner Süden fährt man auch irgendwie eine Stunde da raus. Ist alles so, ja, ist so ein bisschen vorstadtmäßig, aber...
Auch eine Ultragruppierung haben die, ne?
So ja, die haben eine der wenigen Ultragruppierungen in England. Mhm. Das heißt, da ist auch ganz gut Stimmung die ganze Zeit während des Spiels. Aber es war richtig geil. Donnerstag angekommen, direkt in Pub da, es hat hammerdoll geregnet, dann Fish and Chips, dann so viel Fish and Chips gegessen, dass man fast gar nicht durch die engen Eingänge gekommen ist in diesem Stadion. Das ist auch so eine richtig alte Bude mit so vermoostem Dach und so. Richtig gut, hatte ich auch kaum Erwartungen, deswegen war das fast nochmal geiler, weil du irgendwie dann so überrascht warst von diesem ehrlichen Gekicke da. Das war echt cool. Ja, Fulham war auch richtig gut, weil das Stadion halt der Hammer ist.
Craven Cottage.
Ja. Super gelegen, da schön an der Themse irgendwie. Aber auch total interessant, weil Fulham ja an sich so ein bisschen ja schickerer Stadtteil. Mhm. Und das hat sich auch in diesem Stadion wieder gespiegelt. Du hast fast kaum so... Ja, irgendwelche Zwischenrufe oder so, ne? Es ist ja generell relativ ruhig in England. Dann aber wieder komplettes Gegenteil am Samstagmittag 12.30 Uhr. Anpfiff in Millwall.
Ja.
Also, da sind so ein paar Beleidigungen gefallen.
Ich wollte sagen.
Wusste ich vorher nicht mehr, dass die existieren.
Ja.
Absoluter Hammer, wir saßen unten.
Wir waren weniger Zähne als Menschen im Stadion.
Ja.
Bei Millwall.
Also, da sind ganze Familien, die haben insgesamt relativ zusammengerechnet, weniger Zähne als ich so, ne? Aber absolut geil, einfach diese Beobachtung, die man da machen kann.
Ja.
Ne? Samstag früh wurde es wirklich sehr kalt, windig. Wir haben da unsere Reißverschlüsse zugezogen, damit wir da irgendwie nicht frieren. Da ist eine erste Reihe hinter uns, 2 Reihen. Also eine Frau, Mitte 30, mit ihrem kleinen Sohn, blond, orange bis so zum Hals, das ganze Gesicht, danach wurde es weiß, durch die, also die ganze Schminke, die sie hatte.
Ja.
Zieht in der 10. Minute.
Der Sohn.
Nee, die Frau zieht in der 10. Minute ihre Jacke aus, sitzt kurzärmlich da und beleidigt die Gegenspieler an der Eckfahne mit You Bloody Wanker und was weiß ich. Und zwar 90 Minuten durch, also wirklich Weltklasse.
Herrlich.
Das war wirklich super. Dann abends bei Chelsea so ein bisschen. Ja, dass der seelenlose englische Fußball in den Geld reingepumpt wird,
ja.
Steht man dann irgendwie mitten in London und trinkt irgendwie Bier aus Thailand.
Und ganz still ist das da, ne?
Ja, ganz still, war ganz cool. Die haben gegen Preston gespielt, die haben relativ viele Leute mitgebracht und die haben ein bisschen Stimmung gemacht, aber an sich war es so ein bisschen wie so eine Operette, wo das Publikum so auch ganz ruhig ist. Und ja, wie gesagt, also du trinkst halt Bier aus Thailand in London im Stadion,
ja, ja.
Wo du dir so denkst, so, das stimmt irgendwie gar nichts. Und am Sonntag sind wir nach Luton gefahren. Ne, ja.
Also Luton ist ja bekannt auch dafür, für dieses eine Bild, das ging ein bisschen viral.
Man geht durch die Hinterhöfe ins Stadion.
Genau, ja, ja. In einem, da gibt es einen Treppenaufgang in einem Backyard von irgendeinem Privathaus.
Ja, so mehrere. Also ah, okay. Der Tribüneneingang ist quasi neben Eingangstüren von normalen Häusern. Also man geht aus dem Stadion raus und steht auf einer Straße,
Wohnhäuser. Ich frage mich immer, auch in Deutschland, wenn du jetzt zum Beispiel in Bochum wohnst, direkt am Ruhrstadion oder du wohnst näher der Alm in Bielefeld, da sind ja auch so, bei der Alm sind ja so Altbauten, also da sind auch Leute mit Kohle, ne? So, und stell mal, du wohnst da und magst Fußball nicht. Das heißt, du bist ja einmal, also alle zwei Wochen bist du einmal richtig schlecht gelaunt. In Gladbach war das ja auch so. Der Bökelberg war ja, ja. Auch in einem sehr bougie Viertel. Und da war das wirklich so, dass die Leute, also die Großeltern von einem guten Kumpel von mir gewohnt und die haben immer jeden Spieltag standen da 3-4 Leute im Garten, haben gepisst. Und aber die fanden das witzig, weil die halt auch Gladbach-Fans waren und so. Aber wenn du, ich hab damals schon als Kind gedacht, boah, stell mal vor, du hast nichts für Fußball übrig,
ja.
Und wohnst dann da in Luton. Ich glaube, da hast du was für Fußball übrig, weil sonst ist da, glaube ich, nicht so viel.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich habe vorher wenig über Luton gelesen.
Schon mal was auf der Schalker Meile und so. Ja, Fußball, ne, kannst du mich nicht jagen.
Nee, welche Farben hat der Schalke bekommen?
Ja. Oh, wenn da wieder so 12 Leute gegeneinander kicken damit, nee, das ist nichts für mich.
Abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Ja, das ist ganz klar. Ist auf jeden Fall.
Ja, Luton ist halt auch so eine Studentenstadt. Und dann dachte ich so, ja, so ein kleiner, ganz geiler Verein, geiles Stadion, wahrscheinlich auch irgendwie coole Stadt.
Ja. Also, und du warst in Newcastle beim Auswärtsspiel vom BVB.
Newcastle ist eine schöne Stadt, weil es viele Kneipen und so gibt, aber in Luton gibt's hauptsächlich Friseure.
Mhm.
Und einen großen Wetherspoon-Pub in der Mitte von der Stadt und sonst gibt's da wirklich gar nichts. Also ich glaube, da musst du wirklich Fußballfan sein.
Okay.
Und das war dann auch schon ganz cool, ne? Da ist halt irgendwie, das Stadion ist voll, sind so 10.000, 12.000 Leute, glaube ich. Ist total, keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus wie, wir hatten irgendwie noch 10 verschiedene Materialien im Schuppen und haben uns mal so ein Stadion zusammengezimmert, weil irgendwie auch teilweise die Tribünen so schräg sind und alles irgendwie so zusammengezimmert. Dann mussten die, glaube ich, noch wegen Premier League Vorlagen eine Tribüne noch ein bisschen umbauen.
Mhm.
Also es ist sehr, sehr, sehr cool. So Fußballromantik, wirklich absoluter Hammer.
Kamst du mit Luton-Fans ins Gespräch? Weil ich frage mich immer, wenn du so ein roughes Stadion hast, was ja so zusammengeklöppelt ist, wie du es gerade sagst. Einer ist nochmal kurz mit 11 Euro zum Hornbach gefahren und komm, wir brauchen noch eine Gegengerade. In dem Moment, wo das so ist, findet man das dann auch geil oder ist das so eine Romantik, so eine Verklärung wie zum Beispiel, das hat mir mal ein Freund erzählt, der Aachen-Fan ist, der sagte, ey, diese Tivoli-Romantik, jetzt immer der geil, der Aachener Tivoli, damals, wir fanden das früher, haben wir uns auch ein bisschen geschämt, nicht für das Stadion, sondern dieses so alte Kabinen und sonst was, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber da ging es immer so darum, es wäre auch mal cool, wenn wir es wieder moderner hätten und sonst wie, aber jetzt im Nachhinein sagt man natürlich immer, boah, das war richtig geil. Die Gegner haben direkt schon in der Umkleide gemerkt, wo sind wir hier denn und so. Und da hat alles gewackelt und sonst wie. Und ich frage mich, ob das währenddessen auch cool ist. Weißt du, was ich meine?
Naja, ich glaube, bei Luton findet man es schon sehr cool. Also ich meine, die sind gerade irgendwie aufgestiegen in die Premier League. Und das ist, also dieser Gegensatz ist natürlich der absolute Hammer. Ne? Also du bist halt am Tag vorher, bist du bei Chelsea, wo irgendwie pro Saison irgendwie 150 Millionen, wenn es überhaupt reicht, reinfließen in Verein und Mannschaft und was weiß ich. Und am nächsten Tag bist du irgendwie in einem Stadion mit 10.000 Leuten, die spielen das gleiche Niveau,
ja,
von der Liga her. Also das ist schon, glaube ich, echt ganz cool.
Ja.
Da ist man schon, glaube ich, relativ stolz drauf.
Hast du gestern Premier League geguckt?
Ich habe mit einem Auge so ein bisschen es verfolgt. Arsenal gegen Liverpool, ja. Ist wahrscheinlich das Spiel, ja.
Ich habe es hat funktioniert. Ich habe mit meinem iPad einen Stream herstellen können über mein Handynetz und habe in der Deutschen Bahn in HD Arsenal gegen Liverpool schauen können. 3-1 ausgegangen. Es ist eines der spannendsten Meisterkämpfe wird das jetzt, weil es geht tatsächlich um drei. Weil ich glaube, City spielt heute noch, nagelt mich nicht drauf fest.
Ich glaube, die spielen heute gegen Brentford.
Ja. Ah, genau, gegen Brentford, ja. Mit Schade und Janel, den beiden Deutschen. Und wie schnell, also ich war noch so leicht verkatert und das Spiel war mir teilweise zu schnell. Ich saß mit meinem Kumpel da und meinte so, ey, der Havertz und der Martinelli, können die mal so ein ganz, mir wird übel gerade, wenn ich das angucke.
Weißt,
das
wer,
ist nochmal ein ganz anderes Niveau, ne?
Weißt du, wer, glaube ich, noch verkatert war? Van Dijk und Alisson.
Ja. Aber wirklich.
Was war denn da los?
Ganz komisch. Riesenpatzer.
Aber ich weiß, was du meinst. Also das, ja, macht, das macht schon echt Spaß.
Von Ödegaard.
Also dieser Pass von Ödegaard auf Havertz da. Also das macht schon Laune. Und auch da richtig geil, dass dieser Meisterschaftskampf jetzt wieder ein bisschen spannender ist. Also das ist ja, was kann Besseres passieren?
Und ich hatte so vor Anpfiff mal wieder so ein Spiel, wo ich dachte so, fuck, für wen bin ich denn jetzt? Weil ich bin natürlich jetzt durch diese Nähe zu Kai Havertz und bei Arsenal gewesen zu sein und fand Arsenal schon immer geil. Ich finde den Verein einfach cool. Hoffe ich, dass die und auch Arteta mag ich und letzte Saison sind sie so knapp gescheitert, irgendwie Meister werden. Auf der anderen Seite natürlich Jürgen Klopp in seiner Abschiedssaison. Denkst du, okay, der soll auch Meister werden.
Ja.
Wie fühle ich mich denn jetzt hier? Und dann habe ich einfach mal ganz neutral ein Fußballspiel geguckt. Das mache ich nie. Ich bin immer für einen eigentlich unterbewusst. War gar nicht so einfach. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, kennst du das? Dass es so gar nicht, also dass es dir wirklich, wirklich egal ist.
Ja, doch. Also jetzt so in England, das finde ich eigentlich immer ganz entspannt und cool, wenn man da so hingeht. So, ist mir jetzt eigentlich relativ wumpe, wer gewinnt. Also doch, kenne ich schon. Natürlich hat man so kleine Sympathien, die man, wenn man einen Spieler irgendwie ganz cool findet oder wenn man die Fans dann cooler findet oder so.
Ja.
Aber sonst, ich finde das immer ganz angenehm irgendwie, wenn man das so hat, weil sonst ist man, wenn man halt irgendwie, wenn ich Spiele vom BVB gucke, dann kaue ich die Fingernägel so, ne, und dann ist das irgendwie ganz cool, auch mal so entspannt Fußball zu gucken.
Es wird echt super spannend in England. Ich mache das gerade so viel Spaß, europäische Fußball. Also Deutschland natürlich auch, geiler Meisterkampf jetzt und auch Italien gestern. Was, gestern war Derby d'Italia, habe ich mir noch angeschaut, Inter gegen Juve und das war wirklich, ich muss es jetzt nochmal hier kurz. Ich dachte, ich gucke Bundesliga.
Wollte gerade sagen, ne? Genau das wollte ich auch sagen.
Oder?
Das ist so krass.
Also, Jan Sommer, Pavard, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Thuram, McKenny,
Kostic,
wen haben wir noch?
Bissek.
Bissek, hat er Bundesliga gespielt beim FC auch?
Ja.
Okay, Bissek, Davy Klaassen.
Ja.
Also es ist wirklich so, das ist wirklich absolut. Davy Klaassen übrigens, fantastische Haartransplantation.
Habe ich noch gar nicht.
Unglaublich.
Ja?
Der hat so dichte Haare wie Tim Melzer. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ich dachte, das wäre eine Perücke. Nicht schlecht, aber man weiß ja, da waren einmal so Narben zu sehen irgendwann. Und Marko Arnautović natürlich auch.
Stimmt.
Ja, der sich da irgendwie auch nochmal in so einen Vertrag reingelabert hat, ne?
So. Ja, dachte auch so, also so ein paar Namen, also so Mkhitaryan, so, ach, ja, der spielt noch.
Und überhaupt kein, ich kann es wirklich mal empfehlen, kein klassisches, man sagt ja oft, also gerade Bundesliga-Fans sind ja immer so, boah, Serie A jetzt auf dem Sonntag, so ein Catenaccio und das ist ja auch nur, Anführungszeichen, 1-0 ausgegangen. Aber das ist so richtig geiler Fußball gewesen, also hat Spaß gemacht.
War natürlich richtig, richtig Druck drauf, so, ne? Ich meine, die war ja, glaube ich, Erster gegen Zweiter, ne?
Ja, genau.
Dann die Mailand-Fans, die ihre Mannschaft mit einem Feuerwerk da empfangen haben vom San Siro und so, war schon, hat schon Spaß gemacht, sich das anzuschauen.
Das ist ja wirklich wie Silvester, ne?
Mhm.
Da gleich kommt Kai Wegner und kommt den Wasserwerfern.
Wobei, man muss sagen, im Vergleich zu dem Feuerwerk, was Werder Bremen abgezündet hat zum Geburtstag am Weserstadion, das war nochmal krasser.
Werder auch. Also ich habe letzte Woche habe ich gesagt, sie sehen langsam die Umrisse der Conference League. Da haben noch so Bremer mir geschrieben, ja, bleib mal locker und so. Aber jetzt, also so langsam.
Ja.
Also damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ich war ja am ersten Spieltag in Bremen und haben sich 30 Minuten sehr wacker geschlagen gegen Bayern, dann doch unter die Räder gekommen. Aber ich habe wirklich gedacht, oh, die werden es jetzt auch Füllkrug weg und so, die werden es schwer haben. Also die haben jetzt so mal gar nichts mit unten zu tun jetzt.
Hätte man jetzt also beispielsweise eher die Rollen vertauscht gesehen von Union und Werder.
Genau.
Oder so, ne? Aber ja, das ist einfach. Aber auch das ist ja geil.
Total.
Wie cool ist es, dass man im Laufe so einer Saison so überrascht wird, so, ne?
Ja.
Also mich freut das total. Und außerdem freut mich natürlich auch, die so ein Bild gesehen von Ayrton im Sondertrikot zu 150 Jahren Werder Bremen. Ich weiß nicht, wie der durch dieses Loch da gekommen ist, wo man den Hals
nicht. Nee, ich dachte, das wäre dieses Bodypainting. Ich dachte wirklich, da hat einfach so ein junger Bremer Aktionskünstler hat einfach Ayrton das Trikot aufgemalt.
Ja,
aber einfach ein Sympathieträger. Ich bin so ein Ayrton-Fan.
Ich krieg immer gute Laune, wenn ich den sehe.
Ja, das ist einfach.
Hast du den schon mal nicht grinsen sehen?
Nee. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also wie Pizarro.
Ja.
Vielleicht ist das Bremen, was mit einem macht.
Wahrscheinlich.
Also wirklich, Schalke Pizarro hat, sein. Ich glaube, Pizarro hat noch nie, ist noch nie aufgestanden und gesagt, ah, heute lebe nicht so schon, lebe nicht so schon, ich glaube, ich bin schlecht drauf, so. Ich glaube, der ist immer gut, ist immer ein Grinsen.
So Leute brauchst du.
Vielleicht liegt das daran, dass er Millionär ist.
Ich weiß es nicht. Bei Aita weiß ich gar nicht, ob der noch Millionär ist.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was mir noch aufgefallen ist, Gregor, wir haben ja in München gespielt.
Ja.
Das 1:1 hat ein junger Mann geschossen.
Ja.
Pavlovic. Der da aber mal so richtig die Six holdet gerade.
Ich wollte gerade sagen, also, was hat man nochmal beim FC Bayern letzten Sommer die ganze Zeit gesucht? Was war es nochmal? Man hat so selten
Kohlenhydrate.
Gelesen. Man hat so
Kohlenhydrate. Thomas Tuchel im Kühlschrank.
Thomas Tuchel hat, glaube ich, Didi Hamann auch gesucht lange. Und ja. Und man hat so selten gelesen, aber irgendwie meine ich mich zu erinnern, es war irgendwas mit einer Holding Six. Ne?
Ja. In den eigenen Reihen ein gebürtiger Münchner, der aber mal so richtig Freude macht. Ne? Also das Tor, also was mir da auch ein bisschen untergeht, ist die Genialität wieder von Thomas Müller.
Ja.
In einer unglaublichen Schnelligkeit, diesen Pass spielt perfekt auf ihn. Und der, Nikolas ist jetzt auch kein komplett Blinder, der wirklich den perfekt abschließt, den Ball. Also in den jungen Jahren ganz wichtiges Tor, ein 1:1 in der 45. Da dachte ich schon so, ui, der ist richtig da, auch der Jubel, total. Der hat diese Kimmich-Attitude auch so, der ist Chef und so, der wird, glaube ich mal, das wird richtig einer. Und das finde ich ganz spannend, dass es in der Bundesliga generell so jüngere, ruhigere Vertreter gibt, die eine Leistung bringen aktuell, über die aber gar nicht so viel gesprochen wird. Klar, so Fußballfans und so, aber so im Großen wird dann oft gar nicht so, ne, wie bei Pavlovic, der jetzt da ist, oder bei Hoffenheim. Ne?
Der Bayer. Ja, oder jetzt auch aktueller Fall in Köln, der Finkgräfe und so.
Ja.
Hast du recht, ja, finde ich, also ich finde es bei Bayern, da gibt es, glaube ich, so 2-3, die da so kommen. Ne? Der Franz Kretzig ist ja auch so jung. Da haben sie, glaube ich, noch so einen ganz jungen Torwart und noch einen Stürmer, die auch alle so, ja, irgendwas zwischen 18 und 21 sind.
Total.
Ja, spricht für gute Jugendarbeit.
Total, aber woran glaubst du liegt das? Also so ein Maximilian Bayer, also der muss ja, wenn du dir die Statistiken anguckst und seinen Pass anguckst, der muss ja auf jeden Fall beim nächsten Lehrgang eigentlich von Nagelsmann nominiert werden, oder? Also
ja, ich weiß auch manchmal gar nicht, also zum Beispiel, glaube ich, der Pavlovic war, glaube ich, im September zum ersten Mal für die U20, meine ich, nominiert. Mhm. Wo ich manchmal so denke, warum. Also der muss ja schon auch länger auf einem sehr guten Niveau gespielt haben.
Ja.
Warum der dann nicht noch früher da schon dazukommt? Und jetzt habe ich, weiß ich nicht, im Hinblick auf die EM, keine Ahnung, kann man jemanden da schon sogar mitnehmen? Warum nicht? Ne?
Also ja. Wir könnten natürlich jetzt sagen, wir alle bei Hoffenheim, haltet den Rand, das kommt alles zu früh. Aber kann ich euch beruhigen, der spielt eh nicht mehr lange bei euch. Nein, aber ich weiß es nicht, aber es ist so.
Ist so ein bisschen, ja, woher das kommt? Keine Ahnung, aber wo ich mir sicher bin, dass du, wenn du diesen ganz jungen Jungs schon relativ früh viel Spielzeit schenkst, dann glaube ich, zahlen die dir das irgendwie schon zurück, weil die haben halt irgendwie Bock.
Ja.
Die haben dann Verantwortung und hängen sich da irgendwie rein. Und das glaube ich, beflügelt einfach. Und
es ist auch gerade, wenn du Pavlovic anguckst, für die Bayern auch aus mentaler Sicht oder Stimmungssicht bezüglich der Fans und des ganzen Vereins wichtig, dass diese Jungs kommen. Weil wir sind natürlich gerade wieder in einer Phase beim FC Bayern, wo so ein Umbruch ansteht. Zeitenwende, Stichwort. Weil damals war es schon so, als Ribéry und Robben dann gegangen sind und davor auch noch, als Toni gegangen ist und dann wusstest du, okay, wofür stehen die jetzt und so, und dann kam plötzlich unter Van Gaal dann Thomas Müller und Alaba und sowas dann dazu, dann irgendwann, als die Ribéry und Robben weg sind, dann so Coman und Gnabry und solche Leute und haben dem Verein wieder ein Gesicht gegeben und wir sind jetzt in der Situation, wo ein Thomas Müller nicht jünger wird, wo Manuel Neuer nicht jünger wird und dann fragst du dich, wenn du dir den Kader dann anguckst, dann ist das ja gefühlt auf dem Papier nur noch so, nicht falsch verstehen, irgendein Topverein in Europa. Ne, mit guten Spielern, die kommen und gehen. Und steht aber nicht für dieses Mir San Mir und da ist auch nochmal ein Bayer dabei oder jemand, der so wie Müller so, ne, für den Verein steht. Und wenn du dann aber jetzt so Leute ranziehst, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil du dich sonst auch als Verein so ein bisschen verlieren kannst, was das Image angeht. Ne? Also deswegen finde ich es auch wichtig, klar, der ist sehr jung und wird vielleicht nochmal ausgeliehen oder so, keine Ahnung. Aber so ein Tell, der bei den Bayern-Fans ja auch extrem hoch im Kurs steht, weil er sich mit dem Verein identifiziert und auch so gute Sachen sagt und sich gut zeigt und sich geduldig gibt und so und nett ist, wäre, glaube ich, auch wichtig, den im Club zu behalten. Also
ja, ich finde auch bei so einem Pavlovic, ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, der ist halt auch Münchner.
Mhm.
Sowas ist halt auch, so jemand kann auch einfach zur Identifikationsfigur werden.
Absolut.
Ne? Weil es gibt, wo man das vielleicht manchmal nicht denken mag, schon auch sehr viele ehrliche, langjährige Bayern-Fans, die auch vielleicht gar nicht so große Fans davon sind wie der FC Bayern, mit wie viel Geld da hantiert wird.
Das sieht man jede zweite Woche in der Kurve, ne? Wird ja sehr positioniert.
Eben, und für solche Leute ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man neben solchen 100-Millionen-Transfers wie Harry Kane eben auch mal so junge Typen hat,
ja,
die aus der Stadt kommen, wo der Verein herkommt, und die auch alles geben und gut performen. Und deswegen, guter Mann. Macht Spaß auf jeden Fall, sich das so anzuschauen, diese Entwicklung.
Ja, du brauchst einfach diese Jungs. Das war wie damals, jetzt spielt er bei euch nicht mehr so viel, aber auch Marco Reus und so, ne? Es ist einfach, es braucht diese Figuren, an denen du dich hochziehen kannst. Wie, ja, du siehst ja, was auch, guck mal, Gladbach ist gerade, ich weiß es nicht mal genau, 13. sind wir jetzt, glaube ich.
Ja.
Spielen halt diese klassische Übergangssaison, wie es alle gesagt haben. Dann merkt man erstmal, das ist wirklich eine Übergangssaison, es ist zäh, tut manchmal weh und so. Aber was dann so eine Figur wie Rocco Reitz mit seiner Verlängerung,
Vertragsverlängerung,
der noch vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr ausgeliehen war, und du dachtest, ob der nochmal was wird, oder wird so ein typischer Gladbacher Jugendspieler, der irgendwie mal eingewechselt wird und dann reicht's doch nicht. Plötzlich gibt er dem ganzen Verein wie so ein Defibrillator, einfach so ein Gefühl zurück und so. Das ist ganz wichtig, dass du in der ersten Elf jemanden hast, dem du auch zujubeln kannst, damit die Entfremdung zwischen, klar, man sagt ja auch immer als Fußballfan so, der Verein steht über allem und nur der Verein zählt und so. Das ist ja auch der Grund, warum in Deutschland nicht so viele Lieder über Spieler gesungen werden, jetzt wie in England, sondern der Verein wird besungen. Alles gut und so. Aber du brauchst trotzdem jemanden, weil der da auf dem Platz auch ein bisschen der Anker ist oder der die Verbindung zur Kurve, damit das irgendwie weiter zusammenhält. Du brauchst diesen Kit, diesen Trittstift, der da das zusammenhält irgendwie.
Solche Leute sind natürlich dann maßgeblich verantwortlich, dass die Leistung eines Teams gut ist, und das aktuelle Team ist halt eben immer das Aushängeschild neben den Fans von dem Verein. So, ne?
Ja.
Also deswegen, und was ich noch sagen wollte, du weißt auch bei solchen Jungs wie so einem Pavlovic oder auch so einem Rocco Reitz, wenn die so jung sind und trotzdem dann auf diesem Niveau spielen, dass das richtig harte Arbeiter sind.
Ja.
Weil das ist schon nochmal hier der Kjell Wädchen von uns, vom BVB, der saß jetzt auch das erste Mal mit auf der Bank in Heidenheim. Der hat das, glaube ich, gesagt nach dem Trainingslager, weil er, glaube ich, bei den Profis mit trainiert hat, meinte, wenn du da hinkommst in diese A-Mannschaft zu den Herren, das ist nochmal so ein Schritt aus dem Jugendbereich. Mhm. Und wenn die da aber dann Fuß fassen und gute Leistung bringen, dann weißt du, das sind richtig harte Arbeiter, die sich da einfach reinhängen. Und das kann ja nur für einen guten Charakter auch sprechen, ne?
Total. Total. Und dann gibt's beim VfB ja auch noch jemanden wie Angelo Stiller, der auch unglaubliche Statistiken aufweist. Ich glaube, nach Xhaka und Palacios die meisten Pässe und Key-Pässe, alle Bundesliga-Mittelfeldspieler.
Ja.
Und auch so immer so ein bisschen. In Stuttgart werden ja sagen, was, der fliegt doch nicht unterm Radar. Aber so, wenn du es auf ganz Deutschland beziehst, wird nicht viel drüber gesprochen, so, ne?
Ja.
Kein Star-Appeal vielleicht. Ich weiß es nicht, woran das liegt.
Beim FC Bayern, glaube ich, ausgebildet, ne?
Ja.
Angelo Stiller.
Ja. Das finde ich total interessant, dass es immer wieder so Fußballer gibt, die unglaublich gut sind und so, über die aber so kaum außerhalb dieser Clubs und Regionen dann viel gesprochen wird.
Ja.
Ganz strange. Vielleicht muss man auch diesen Weg, muss nicht, aber vielleicht ist das sogar auch ein Weg, das, was Fabi Rehse macht, so ganz viel Interviews und so. Ich habe keine Ahnung. Aber wie wichtig der ist, du siehst ja allein, guck dir den Hertha-Kader an, wenn der jetzt weg wäre,
ja,
dann ist die Kurve, glaube ich, auch so ein bisschen lost. So, was wollen wir jetzt mit der...
Also, da hast du nur noch die Fluppe vorne drin, Tabakovic.
Ja, ja. Tabakovic, ey, das ist wirklich... Nee, aber du brauchst diese Jungs ganz, 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 ganz dringend.
Ja, macht Spaß, sich das anzuschauen, und man wünscht da irgendwie viel Glück, keine Verletzung und
ja.
Und nun Werbung.
Leute, kennt ihr das auch, wenn man irgendwie durch Social Media scrollt und dann werden einem wegen des Algorithmus so geile Kochvideos gezeigt und wieder Leute rumzelebrieren und sonst wie, und Stefano Zarella hat mal wieder aus wenigen Zutaten irgendwie so ein halbes Fine Dining Menü kredenzt. Und dann gucke ich in meinen Kühlschrank und dann ist da Licht und Senf und noch so eine Curry-Grillsoße von der WM 2010. Und dann gucke ich in meinen Vorratsschrank, dann sind da so ein paar angebrochene Cashews, liegen da traurig rum außerhalb der Packung. Und dann denke ich immer so, ja, wie soll ich denn jetzt kreativ werden? Und da kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel. Keine Ahnung, warum ich jetzt so hochrede, aber es ist HelloFresh. Ich bin HelloFresh-Fan, weil HelloFresh nimmt dir genau diese Kreativität ab. Wow, Und das ist doch was. Und gemeinsam mit HelloFresh kannst du quasi kreativ sein, weil bei HelloFresh, da gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Und daraus könnt ihr dann für euren Geschmack einfach das Beste raussuchen. Also da ist für jeden was dabei. Melted Cheese Bacon Burger mit Bio-Rinderhack, Wahnsinn. Scharfes Curry mit Smashed Potatoes ist dabei. Japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis. Keine Sorge, es ist nur Reis, es ist kein Trikot, nicht wieder ausrasten. Und das Ganze eben ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil das meine ich. Die leeren Schubladen zu Hause sind dann nicht mehr so schlimm. Der leere Kühlschrank, das ist alles nicht mehr so schlimm, weil die liefern das ja. Also die HelloFresh-Leute liefern das nach Hause. Ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr das nicht zubereiten könnt, weil da sind ja Rezeptkarten dabei. Und mit den Rezeptkarten kann man die Gerichte dann ganz einfach und schnell zubereiten. Das kann wirklich jede und jeder, sogar ich. Also wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das zweimal hin. Und mit der Kochbox erlebt ihr täglich eine kulinarische Reise durch die Welt, von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen, weil man dann einfach immer mal wieder was Neues kocht, auf das man nie gekommen wäre selber. Und mit dem Code COPPATS, alles groß geschrieben, COPPATS, also COPPATS, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den sehr medium gebratenen Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit COPPATS.
Du hast eben schon einmal kurz angerissen im 1. FC Köln, wie überraschend. Ich habe ja auch letzte Folge gesagt, es sieht, also implizit, es sieht düster aus. In der Folge davor mit Jana haben wir, glaube ich, auch irgendwie gesagt, es kann natürlich aus der Not eine Tugend gemacht werden mit den jungen Leuten und so, dass das dann auch irgendwie zu einer Stärke wird, wie damals, als sie mit vielen Kölnern und so und jungen deutschen Spielern und so Erfolg hatten. Ja, aber das ist wieder typisch Fußball, Tagesgeschäft, ne? Oder Wochengeschäft. Ein überzeugender, souveräner, zwei, klar, Platzverweise bei Frankfurt, aber auch bis dahin haben sie gut gespielt und so, reicht dann, um so eine um so einen Schalter wieder fast so umzulegen. Das ist interessant.
Ich sag's dir, wie es ist. 1-1 in Wolfsburg, Heimsieg gegen Frankfurt, noch zwei Siege und der FC spielt wieder von Europa.
Absolut. Da wird schon mal aber die CD von der Champions League eingelegt. Nee, aber es ist schon wirklich sehr überraschend gewesen in der Form.
Ich war richtig überrascht.
Ja.
Ich fand's,
also nee, ganz kurz, nicht das Ergebnis überraschend, sondern auch die Leistung, fand ich, ne?
Ja, ja, voll. Habe ich auch nicht mit gerechnet, ich habe es nicht geschaut, sondern am Ende nur den Endstand mir angeschaut, so, oh. Nicht verkehrt und irgendwie dann doch auch cool, weil der Abstiegskampf halt einfach, dass da noch ein bisschen Feuer drin ist, ne? Also
total, und genau, das wollte ich gerade sagen. Union hat zwar dieses Nachholspiel, aber jetzt haben sie plötzlich Druck, weil zur Wahrheit gehört auch, und ich mag Union sehr, aber zur Wahrheit gehört auch, gestern, als sie in Leipzig verloren haben, der Schwolo hat halt auch gehalten, wie Manuel Neuer gegen Algerien.
Jo.
Und wenn da ein anderer Fänger im Kasten steht oder er einen schlechten Tag hat, kannst du da auch echt 5-6-0 unter die Räder geraten. Ne? Und das ist im Abstiegskampf eine Katastrophe. Und jetzt spürst du so ganz leicht den Atem des 1. FC Köln plötzlich wieder. Also das ist absurd, in einer Woche. Ich habe letzte Woche noch ganz anders geredet.
Ja.
Ist man wieder Opfer seines eigenen Gelabers. Aber es ist so, dass jetzt plötzlich, wenn Union das Nachholspiel nicht gewinnt gegen Mainz, ist jetzt Mittwoch, glaube ich auch, ne, vom Pokal, vom Pokalspiel von Gladbach, glaube ich. Also ein unglaublich spannendes Spiel für den Abstiegskampf.
Voll. Ich kann es nur nochmal sagen, ich finde das cool, dass es so unberechenbar ist.
Ja.
Also jetzt nicht beim BVB, da ist auch unberechenbar. Das finde ich nicht so cool. Aber sonst generell für die Liga, das finde ich, das macht irgendwie Spaß.
Und gleichzeitig interessant auch, ich weiß, man, um sich ein Stimmungsbild zu holen, sollte man gefälligst nicht in Kommentarspalten schauen. Man sollte generell nie in Kommentarspalten schauen. Habe ich trotzdem mal gemacht, einfach so aus Interesse, weil ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie die Stimmung so bei Eintracht Frankfurt ist.
Mhm.
Und klar, es gibt immer eine sehr große stille Mehrheit, die einfach dann sagt, verlieren wir halt mal und so, scheiß Leistung, aber wird schon wieder. Aber es war schon ganz schön negativ. Und da dachte ich so, ich kann es mir nicht ganz erklären, ist das, dass diese Entwicklung, die man durchmacht, wenn man jetzt, also Frankfurt ist ja zu einem großen Verein, also großer Verein schon immer, einer der größten Deutschlands, aber ich meine auch sportlich avanciert. Europa League-Sieger und so und davor im Halbfinale mal gewesen und Pokal gewonnen und so weiter und so fort. Aber diese gestiegene Anspruch, also wir reden immer noch vom Tabellensechsten, der in der Conference League in den K.O.-Spielen ist und so. Und ich dachte so, also wenn das die Krise, und Krise ist, mit sehr vielen neuen Spielern, die dazugekommen sind und Afrika Cup und so weiter und so fort, wenn eine Krise so aussieht, dass man auf Platz 6 oder eine Übergangsphase aussieht, dass man auf Platz 6 steht und im internationalen Wettbewerb noch drin ist, sehr souverän auch,
ja,
dann denke ich immer so, boah, also bei manchen, ne, ich sage nicht, dass alle Frankfurt-Fans so denken, aber da dann zu schreiben, der Trainer muss jetzt auf jeden Fall weg und sonst, wo du denkst so, Leute.
Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Zeitgeist, ne? Es wird einfach sehr schnell sehr schlecht geredet, man ist sehr ungeduldig, dann ist man halt da vielleicht ins Stadion, hat im Stadion hat irgendwie den eine Niederlage gesehen von seinem Verein und dann ist man direkt der Trainer muss weg. Also ja, müssen wir glaube ich alle ein bisschen locker durch die Hose atmen,
aber und man könnte,
ein bisschen geduldiger sein.
Wenn du jetzt so mit so sehr ehrgeizigen Spielern, zum Beispiel vom FC Bayern oder auch Fans mit Anspruchsdenken sprichst, die finden das ja dann sogar vielleicht geil, weil die sagen, ist doch gut, wenn man mal jetzt, man hat was erreicht, man hat jetzt ein anderes Anspruchsdenken, damit man nicht wie zum Beispiel mein Club, wir lieben das ja immer zu sagen, wir bleiben ein normaler Club und so und Einstelligkeit ist wichtig und sowas und mehr wollen wir ja eigentlich gar nicht und so. Da kann man, das kann einen ja auch vielleicht auch verharren. Da wollte ich dich mal fragen als Fan, wie siehst du das? Findest du das gut, wenn man plötzlich einen höheren Anspruch hat, auch sportlich? Oder denkst du, ist es besser, was Max Eberl immer sehr viel gepredigt hat bei Gladbach? Wir wissen, wo wir herkommen. Bleib mal locker, wir sind immer noch Borussia Mönchengladbach. Und so, weil da gibt's ja zwei Wege. Es gibt ja wirklich diesen Weg, okay, jetzt wollen wir aber auch dauerhaft als Eintracht Frankfurt hier Vierter, Fünfter werden, sonst war es eine schlechte Saison. Mhm. Wir haben ja, das vergisst man ja immer, Gladbach hat ja ganz viel international gespielt. Mehrfach Champions League, Europa League dauernd und so.
Ich kann es dir nicht so richtig sagen, weil ich kenn's ehrlich gesagt nicht so wirklich anders aus meinem Fanverhalten, weil seitdem ich BVB-Fan bin, ist das halt eigentlich schon immer so, dass man den Anspruch hat, da oben mitzuspielen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie es anders ist.
Oder was findest du sympathischer? Weil ich denke das manchmal, weil ich weiß nie, wie ich das zu stehen soll.
Ja,
weil man kann sich in der Fußballromantik ja auch verlieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das heißt sympathischer. Ich meine, du sagst es ja eigentlich auch immer, ne? Also diese Weisheit stimmt ja. Es ist, das Ziel des Sports ist es immer zu gewinnen. Aber das Schlimmste ist, wenn du immer
gewinnst.
Ja. Es ist immer die Frage, wie du es erzählst, ne? Also ich glaube, wenn du erfolgreich bist, wenn du hohe Ansprüche hast und dann auch erfolgreich bist, ist es das Schönste der Welt. Aber, keine Ahnung, in so einer Phase wie jetzt, wo es halt einfach, wo du nicht richtig weißt, wohin, also auf den BVB bezogen, wohin geht's, wo du auch nach so Spielen, auch nach Siegen irgendwie manchmal so ein bisschen ratlos bist und dann fährst du irgendwie nach Heidenheim und spielst deine 0-0, dann denkst du so, was ist denn jetzt unser Anspruch? Ist das wirklich noch unser Anspruch, so oben mitzuspielen oder nicht? Und du warst ja auch vor der Saison so ein bisschen so Gladbach, oh, Übergangssaison, Das kann auch irgendwie nicht so geil, es ist immer so ein bisschen...
Du brauchst halt eine Erzählung, ne? Die brauchst du auf jeden Fall. Bei Gladbach ist halt dieses Übergang, Umbruch. Wir konnten halt wegen diverser Gründe kein Geld einnehmen. Jetzt müssen wir gemeinsam einmal durch diesen Sturm. Wir werden schon die Liga halten und so. Und der BVB, finde ich, braucht auch eine Erzählung irgendwie wieder. Ne? Weil ich habe da dieses Heidenheim-Spiel geguckt.
Und du bist einfach ratlos.
Und du denkst so, okay, aber dann habe ich mich in den Dortmund-Spieler mal, weil ich war erst wirklich irritiert, so die ersten 20 Minuten.
Ja.
Du weißt doch, was dich da erwartet und so. Es ist halt jedes Spiel unter Flutlicht. Heidenheim ist halt ein Pokalspiel.
Ja.
Und die sind wirklich... unter die Räder gekommen, ne, in den ersten 10, 15 Minuten, so, Alter, das ist Glück gehabt, dass hier noch nicht klingelt. Dann habe ich mich mal in so einen Dortmund-Spieler reinversetzt und dann denke ich halt auch so, okay, wofür, was ist das Ziel, was wollen wir, also Champions League werden wir nicht gewinnen. Du kannst natürlich da geil für Furore sorgen und so, aber du hast natürlich auch einen brutalen Gegner mit Eindhoven jetzt. Lachen vielleicht welche, aber Eindhoven hat noch nicht ein Spiel verloren. Ja. Ich würde sogar, Hot Take, Dortmund ist der Underdog in dem Spiel, glaube ich, aktuell.
Ja.
Und trotzdem brauchst du dann irgendwie, Pokal seid ihr raus, ist jetzt das Ziel irgendwie die Champions League Quali halt, ne? Vierter werden. Das ist so.
Also viele würden sich auch gar nicht darüber ärgern, wenn sie mit Borussia Conference League oder Europa League machen, weil sie dann einfach mal wieder an Orte fahren, wo man noch nicht war. Weil es gibt auch teilweise Stimmen, die sagen, ey, ich muss nicht jetzt ein fünftes oder sechstes Mal nach Madrid oder schon wieder nach England, sondern ich hätte auch Bock mit Borussia nach, weiß ich nicht, Molde zu fahren oder sowas. Weißt du, was ich meine? So?
Genau, aber das, ich glaube, das ist der Unterschied halt dann in den Momenten zum FC Bayern.
Ja.
Weißt du, also ich sehe es ja auch so wie diese jetzt von dir implizit erwähnten Dortmund-Fans. Ich bin auch so einer.
Ja.
Ich denke manchmal auch so, geil, klar, Fünfter wäre geil, Europa League, aber so Conference League, so aus wie Frankfurt auswärts spielen, Aberdeen und Helsinki, ist doch fantastisch. Aber als Verein musst du ja eigentlich ganz anders denken.
Ja, deswegen, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, das ist egal, welchen Anspruch du hast als Verein, ob das jetzt so dieses gehobene Mittelfeld ist, einstellig. oder ob du oben mitspielst. Das Wichtigste ist, dass du irgendwie so eine Art Klarheit hast und dass du ein Ziel irgendwie vor Augen hast. Wenn du das hast, und das habt ihr ja jetzt gerade irgendwie, ne, das hat Gladbach schon, dann ist es die bessere Situation. Weil bei mir ist es jetzt, man ist so ein bisschen ratlos, man weiß nicht, wie es ist. Aber wie gesagt, es gibt Vorteile auf beiden Seiten. Mhm. Deswegen, kann man nicht so klar beantworten. Aber es ist spannend. Diese Erzählung, diese Story, die braucht man schon. Das ist schon wichtig.
Ja. Du brauchst einfach ein Narrativ für alles. Also es ist ja immer, du brauchst einen Grund, warum du halt nach Heidenheim fährst.
Eben, ja.
Übrigens, wegen Eindhoven, ganz kurzer noch Exkurs international, haben jetzt gespielt gegen Ajax Amsterdam. Und fast hätte es geklappt mit der ersten Niederlage für Eindhoven. Ajax hat aber nur unentschieden gespielt, weswegen ich das erwähne, ganz interessant. Erstes Spiel von Jordan Henderson. 90 Minuten durchgespielt.
Ah.
Haben mir die Zusammenfassung angeguckt, war wohl ganz gut. Wie hat er wohl agiert? Das nur so kurz als Randinfo. Aber schon wieder hat es eine Mannschaft nicht geschafft, Eindhoven zu schlagen. Es ist schon, es ist spannend. Ja. Falls euer Handy ist nicht kaputt, wir nehmen gerade die Folge tatsächlich bei mir zu Hause auf, Gregor und ich, und mein Nachbar bohrt. Das ist jetzt nicht irgendwie Gregor, der gerade an die Innenverteidigung von Eindhoven denkt und schon sein Hirn rumort. Das ist wirklich der Nachbar, also falls man das hört, ich weiß es nicht genau.
Aber wenn ich an Eindhoven denke, denke ich auch, boah, ey.
Fährst du da eigentlich hin?
Ja.
Geil.
Ja.
Aber pass auf.
Schöner Holland.
Pass auf.
Ja, ja.
Holland immer hart.
Wegen des Essens, oder?
Ja, wegen der Fans. Solange es nicht Feyenoord und so, ist auch nicht. Nicht so ohne.
Alles gut. Ich pass
wieder
auf.
Wieder fährst von Köln?
Ja.
Wieder fährt man dann?
Boah, weiß ich nicht, 2,5 Stunden, 3 Stunden.
Mit der Karre oder mit dem Zug?
Mit der Karre.
Geil. Ja, jetzt hab ich doch mal wieder Bock, international zu spielen. Das ist ja das irre Pokal. 3 Siege noch, dann sind wir schon wieder dabei.
Ja, du. Also diese Wettbewerbe sind einfach schon irgendwie der Hammer.
Mhm.
Jedes Mal, wenn ich jetzt gerade über einen Afrika-Cup lese beispielsweise, denke ich so, das ist doch einfach nur geil.
Also, absolut.
Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgst oder verfolgt hast.
Ja.
Die Elfenbeinküste, die ja Gastgeber ist, steht da jetzt im Halbfinale. Die sind, glaube ich, mit nur einem Sieg nach 90 Minuten bis ins Halbfinale gekommen. Absolute Weltklasse. Die haben, ihr erstes oder zweites Spiel der Gruppenphase 4-0 verloren. Das Viertelfinale haben sie gespielt gegen Mali.
Ja.
War ein relativ langweiliges Spiel, aber die sind ja in die Verlängerung gekommen und dann irgendwie in der 122. Minute oder so das Siegtor und der Siegtorschütze hat da einmal sein Trikot ausgezogen, obwohl er schon gelb hatte, ist dann mit gelb-rot vom Platz geflogen und so. Absoluter Hammer.
Ja, gut, dass du es sagst. Afrika Cup, das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben ja die Rubriken, die fantastischen Topmöller und Flopmöller der Woche. Und Gregor, du wirst es nicht glauben.
Der Topmöller der Woche.
Goal.com schreibt, Südafrika steht beim Afrika Cup 2024 im Halbfinale und hat das allen voran seinem Keeper zu verdanken. Denn Ronwyn Williams hat im Elfmeterschießen gegen Kap Verden 4 von 5 Elfmetern gehalten. Das ist schon krass. Also Südafrika hat halt auch 2 verschossen.
Ja.
Aber wenn du halt 4 von 5 hältst, dann reicht das halt nicht. Und jetzt spielt Südafrika am Mittwoch gegen Nigeria das Halbfinale. Das ist schon geil. Also Südafrika, Nigeria, das ist eine geile Partie. Und die Bafana sind wieder da.
Ja, aber stell dir vor, Elfenbeinküste, Südafrika im Finale.
Ja.
Absoluter Hammer. Eine kleine Geschichte kann ich dazu noch erzählen. Am Samstag im Sportstudio war zu Gast Stanley Ratifo.
Ah ja. Pforzheim.
Seines Zeichens Nationalspieler von Mosambik. Spielt in der 5. Liga in Pforzheim, Oberliga.
Ja.
Und ist eigentlich wegen der Musik irgendwann mal nach Pforzheim gegangen und hat dann da aber einen Verein gesucht.
Also Deutsche Chicago, Musiker. Da geht man hin dann.
Eben, ja. Pforzheim, Deutsche Chicago, genau. Und es ist ganz interessant, weil mit Stanley habe ich früher in einer Mannschaft gespielt. In Halle.
Wie? Nein.
Ja, sicher. In Halle an der Saale bei unserer SG Einheit Halle.
U19?
Oder was? Nein, viel, viel früher. Ich glaube, D-Jugend müssen wir zusammen gespielt haben.
Nee.
Und dann ist er irgendwann entweder zum HFC oder zu Lok Leipzig gegangen. Und war zum Beispiel auch hier in Köln, hat in Köln gespielt, bei den Amateuren und so. Aber ja, das ist ein Hallenser und wir haben zusammen gezockt. Und
kennst du dann diese Sportjournalistenfrage? Hat man damals schon gemerkt, dass da einer ranwächst?
Er war schon gut. Er war vor allem sehr schnell.
Krass, wie cool.
Ja, und jetzt hat er wegen der Teilnahme am Afrika-Cup mit Mosambik ein Stück Land geschenkt bekommen.
Das habe ich gelesen. Er hat Land bekommen für die Teilnahme, haben die Spieler Land bekommen.
Ja.
Wie viele Quadratmeter, weiß man das?
Keine Ahnung. Ich schätze mal, da geht man nicht in Quadratmeter, sondern eher in Hektar, aber weiß ich nicht, wie viel, das weiß er, glaube ich, selber nicht.
Geil.
Ja, aber das war irgendwie habe ich mich sehr gefreut.
Habt ihr noch Kontakt?
Nee, ach gar nicht. Also schon damals nicht mehr gehabt. Aber natürlich verfolgt man immer so ein bisschen, ne, was die Jungs dann irgendwie machen. Und
mega cool.
Irgendwie witzige Geschichte. Habe ich mich sehr gefreut, als ich dann gesehen habe. Liebe Grüße.
Für wen bist du beim Turnier jetzt? Ich bin für Südafrika.
Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen für die Ivorer.
Wegen Gastgeberei?
Ja, wegen Gastgeberei, wegen Aller, wegen dieses geilen Viertelfinals. Finti, hab da...
ich bin für Nigeria.
Du bist für Nigeria.
Ja, weil ich habe gerade überlegt, weil ich wollte nämlich das begründen mit Südafrika, dass ich das immer, ich fand das immer cool, fand die Nationalmannschaft immer cool, auch 2010 dann mussten sich ja nicht qualifizieren als Gastgeber, die Bafana, auch mit eurem Steven Pienaar und damals für viel Furore gesorgt, Tshabalala bei dem Turnier und so, das fand ich immer geil und auch früher schon cool, Bradley Cannell und so, aber Nigeria, da verbinde ich ja noch viel mehr mit JJ Okocha, Kanu und so weiter.
Ja, die haben schon auch einen geilen...
Sunday Olisee auch, glaube ich, ne? Ich glaube, das war, müssen wir mal rauskriegen, aber es war einfach, das war früher immer die afrikanische Mannschaft, die man so cool fand. Und die Trikots immer die geilsten überhaupt von Nigeria.
Die haben geile Trikots, wobei die Elfenbeinküste auch einen richtig geilen Trikot spielt mit dem 90er Puma-Logo.
Ja.
Nigeria hat auch einen geilen Kader, ne?
Mhm.
Da spielt hier der Osimhen.
Ja, voll. Und ich sitze hier gerade im...
Nacho, Iwobi, die sind alle da.
Der ist da und ich sitze hier gerade, muss ich euch sagen, ist ja leider kein Video, im Ajax Amsterdam-Trikot von 96.
Boah, das ist auch fantastisch.
Mir Max Bierhals geschenkt, vielen Dank dafür.
Aha.
Und das hatte Kanu an, weil da zu dem Zeitpunkt müsste er gespielt haben bei Ajax Amsterdam, und als er dann für die Nationalmannschaft für Furore sorgte im Sturm. Fand ich immer cool.
Das ist auch ein sehr schönes Trikot.
Dankeschön.
Der Kragen und die Ränder von den Ärmeln sind rot-weiß gestreift.
Zeichnen sich der Bizeps ab. Das finde ich gut.
Ja, das ist wirklich wunderschön.
Der Flop-Möller der Woche.
Gregor, der Flop-Möller der Woche geht an Inter Miami. Die Ungeduld wuchs bei den Zuschauern in Hongkong, schreibt der Kicker. Bis zu 115 Euro hatten sie schließlich für eine Eintrittskarte gezahlt, um Lionel Messi gegen eine lokale Auswahl einmal spielen zu sehen. Doch der Superstar blieb bis zum bitteren Ende auf der Satzbank sitzen. Buhrufe und Pfiffe in Richtung des 36-Jährigen waren die Folge. Ein einziges PR-Desaster für Inter Miami. Ja. Und unter der Woche haben sie noch gegen Al-Nassr verloren. Läuft nicht so für unsere Jungs von Inter.
Unter der Woche war der Riyadh Season Cup.
Ja.
Oh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Doch, war Public Viewing.
Ohne Ronaldo, ne?
Ja.
Ich sag dir, wo man Ronaldo sehen kann im Sommer. Und zwar in Paderborn. Und zwar sind am Wochenende rausgekommen. Nein. Ronaldo kann man in Hasewinkel sehen. Am Wochenende sind nämlich rausgekommen die Camps der EM-Teams, wo die im Sommer in Deutschland abhängen.
Oh.
Und Ronaldo wird in Hasewinkel auf dem Catwalk, auf dem Boulevard in Hasewinkel, kann man den bestaunen. An alle Neuruppiner da draußen, haltet mal die Augen auf im Juli nach Luka Modric. Das nehme ich bei euch. Und im Weimarer Land in Blankenhain... kann es sein, dass Harry Kane vielleicht mal an Tresen in der Kneipe kommt. Die Engländer sind nämlich in Blankenhain.
Fantastisch. Ich freue mich auch schon so sehr, muss ich sagen, auf das Eröffnungsspiel oder das erste Spiel der Deutschen gegen Schottland in München. Stell dir mal vor, es sind so 30 Grad.
Ja.
Der Schotte. Ich glaube, der nimmt um 9 dann schon mal das erste Augustiner.
Meinst du, der wartet so lange?
Ich glaube, ja. Und dann werden da aber die blau-weißen Fahnen gehisst und so. Ich glaube, es gibt kaum eine geilere Partie für den Beginn, als hier so eine Truppe von der Insel, die auch nur wahrscheinlich aus Premier League-Spielern besticht und dann gegen Deutschland, die einen Druck haben. Trotzdem, das Stadion wird natürlich dann hinter der deutschen Mannschaft stehen und so. Und das wird, glaube ich, schöner Sommertag. Ich glaube, es ist der perfekte Beginn für so ein Turnier. Oder? Das ist doch so Deutschland, Schottland, Weltklasse. Ich freue mich da so krass drauf.
Finde ich auch super. Ich freue mich generell jetzt so langsam auf das Turnier. Gutes Wetter.
Ja.
Geile Spiele. Bin vor der Haustür. Das wird gut. Da wird es wieder so ein Team geben, wie immer bei diesen Turnieren, was so, wo die so super viele Fans mitbringen. So ähnlich wie, weiß ich nicht, die Färöer bei der Handball.
Ja, Island bei 2016 bei der EM. Fußball.
Ich glaube, Färöer hat bei der Handball-EM jetzt, haben die, glaube ich, 5.000 Leute mitgebracht. Ja,
alle.
Das Land hat 50.000 Einwohner. Stell dir mal vor, es werden 8 Millionen Deutsche 2026 in die USA fahren zum Turnier.
Ja, das wird nicht schlecht.
Ja, ich freue mich auch.
Guckst du eigentlich Asien-Cup auch?
Nee.
Das ist ein bisschen viel, ich auch, den gebe ich zu.
Guck ich nicht, ne?
Nee, ich guck diese Highlights, wenn Cleansey jubelt, nicht weil ich jetzt so ein riesen Cleansey-Fan bin, sondern weil mich das einfach an eine schöne Zeit erinnert. Wenn Cleansey da so rumjubelt und sich einsucht,
ne?
Genau, Südkorea-Trainer. Ich glaube, die Co-Trainer sind Duri Cha und Andy Herzog. Weltklasse, oder?
Klingt eher so wie so eine Truppe, die man nach irgendeinem Trainingslager mal besoffen im Hotel trifft.
Ja, ja. Oder nächstes Jahr Dschungelcamp.
Ja.
Aber das ist einfach cool. Und generell südkoreanische Mannschaft ist auch cool.
Ja,
ja, spannend. Haben Australien rausgehauen. Jetzt stehen die Halbfinals fest. Jordanien gegen Südkorea und Iran gegen Katar.
Iran, Katar. Mhm. Auch schönes.
Ja. Wo guckst du?
Sehr schönes Spiel.
Ja, auf jeden Fall.
Oh Gott.
Ich glaube, Cleansy wird sich das Ding holen.
Ich hoffe.
Und das ist so dieses, die Rehabilitation des Hahoe, euer Jürgen. Ha, genau, ha. Ah, nee, der Tevez, der spürt deinen Atem. Ha? Ah, nee, der Tevez, der spürt deinen Atem. dieser Cleansy, der dann rauskommt und erstmal die Ostkurve filmt bei Hertha. Ich glaube, der ist dann so, also wenn er sich jetzt nochmal einen Titel holt, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ja, also, aber irgendwie hat er immer weitergemacht, ne?
Ja.
Also irgendwie hat er immer eine neue Idee.
Ah, genau, Gregor.
Ja, genau. Das ist die Hertha. Da gab es doch, das war doch eine ganz komische Nummer, da hat er doch Anschluss dafür bekommen, weil er eine Adidas-Handyhülle hatte. War das
ja,
nicht klar. So?
Ja, ja. Ja, ganz dezent auch.
Ja,
ganz
dezent. Das waren die Zeiten, wo es Hertha, glaube ich, wo es Hertha richtig gut ging.
Ja, das war super.
Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch.
Statistiken, die es leider nicht in der Folge geschafft haben, sie länger zu besprechen, die aber absolut erwähnenswert sind. Wie zum Beispiel Thomas Müller hat seinen 500. Pflichtspielsieg mit dem FC Bayern gefeiert. Da muss man einfach nochmal erstmal Gratulation sagen. Und zweitens, auch in dem Spiel gegen Gladbach, der Pass auf Pavlovic, gleichzeitig das Stören im 5-Meter-Raum und dafür zu sorgen, dass Nikolas da dieser in Anführungszeichen kleine Fehler unterläuft und Kane den Ball reinköpfen kann. Liegt auch an Thomas Müller und so, der ist immer noch der alte Schlawiner.
Ja, ja.
Der schafft's immer noch und er ist einfach ein Unterschiedsspieler in solchen Situationen. Und
ist einfach wirklich das professionellste Schlitzohr im deutschen Fußball.
Also muss man
wirklich sagen. Und 500 Pflichtspielsiege, das ist schon eine Nummer.
Und der Mann, der einen Doppelpack schießen wird gegen Schottland, Dennis Undaf, hat 13 Tore in seinen ersten 17 Bundesligaspielen geschossen. Der letzte, dem das gelang, war kein geringerer als Horst Rubesch. Also krasse Leistung. Generell so, jetzt gerade denke ich so, die Neuner, an denen soll es jetzt nicht liegen. Eher, also unser Problem in der Nationalmannschaft ist dann wirklich, oder Problem, eher müssen wir uns eine Strategie jetzt ausdenken für die Sechs, Doppel-Sechs. Ja. Und die Verteidigung und so, aber vorne, sorry, aber wenn, also ein Undaf kann den Ball in den Fuß hinhalten, wenn Sané und Musiala dem den servieren, ein Füllkrug, vielleicht ein Bayer, ein Duxch ist auch noch da, Havertz und so. Leute, kann es auch mal alles positiv erzählen. Das ist nicht alles scheiße, wir haben auch echt gute Leute da vorne.
Ja, ich fand, der sexyste Pass des Wochenendes kam von Waldemar Anton auf Dennis Undaf vom eigenen Strafraum fast. Bis zum anderen Strafraum. Einmal komplett das ganze Mittelfeld. Packingrate 400%.
Da ist mir der Taxofit-Koffer aufgegangen, ich gib's zu. Aber auch bei Olmos Flanke, die leider nicht gezählt hat.
Rabona.
Oh Gott. Oh,
da kann man
herrlich.
Ah, schlecht drauf ist, einfach mal an den Rabona denken und dann.
Herrlich. Wolverhampton, Matheus Cunha ist erst der vierte Spieler einer Gastmannschaft an der Stamford Bridge, der gegen Chelsea einen Hattrick schoss. Vor ihm war das, da haben wir ihn wieder, Kanu von Ajax. Robin van Persie, oh Gott, den habe ich so geliebt, ne? Der sich immer dazu entschieden hat, wenn ich ein Tor mache, muss es auch spektakulär sein. Ich schieße nicht einfach nur ein Tor. Und Thierry Henry, der kennen die Jüngeren nur als Sportjournalisten aus dem Fernsehen. Und noch eine traurige Nachricht. Kurt Hamrin ist tot. Der Schwede war der letzte lebende Spieler, der beim WM-Finale 1958 zwischen Schweden und Brasilien auf dem Rasen stand. Krass, krass, krass. Das ist auch alle gestorben mittlerweile. David Moyes hat mehr Premier League-Spiele verloren als jeder andere Trainer. 239. Gratulation, David! Liest man das dann so morgens, schlägt er so den Mirror auf und sagt, ich kann's noch.
Mal, Thomas Müller hat mit dem FC Bayern mehr als doppelt so viele Pflichtspiele.
Ja klar, dann rührt er seine Bohnen in die Zitronenmarmelade, trinkt einen lauwarmen Kaffee und sagt, so, jetzt gehe ich, ich schaffe die 240 noch am Wochenende.
Schön verlieren mal wieder am Wochenende.
Fellaini hat seine Karriere beendet. Seit 2019 spielt der Belgier mit dem Wuschelkopf für Shandong Taishan FC.
Fellaini, so ein Spieler, bei dem man nicht weiß, ist er berühmter durch den Fußball oder durch das Bild, was es von ihm gibt, wo er den Ball in die Fresse kriegt und so.
Ah, jo, stimmt. Stimmt, das sieht aus wie Stefan Raab beim Kunstfliegen, wo so 8G auf den wirken.
Ja, für alle, die jetzt gerade ihr Handy parat haben, einmal kurz googeln, Fellaini Ball, Kopf.
Ja.
Und dann ein bisschen Schmunzler. Klar, Schmunzler für die Woche.
Und ist noch was weiteres passiert. Eine Copa TS-Legende, Terence Boyd, trifft beim 2:2 von Waldhof Mannheim gegen Preußen Münster bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum 125. Geburtstag Werder Bremen.
herzlichen Glückwunsch. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Riesenfeuerwerk
ja, an
der Weser. Wahnsinn, 125 Jahre.
Man muss jetzt die Hamburger irgendwie mal da außer Acht lassen, die HSV-Fans. Aber Werder Bremen eigentlich unhatebar.
Irgendwie ein bisschen schon, ne?
Ja, ja,
auch das stimmt dann auch irgendwie alles da. Das Stadion da direkt am Fluss.
Ja.
Magst du ja auch sehr gern. Und irgendwie doch auch immer so ein bisschen so das Gefühl, die wissen schon immer, was sie machen und sind nie so...
Ja.
Overpacen irgendwie nicht
mag,
so richtig.
Man mag die irgendwie.
Ja, irgendwie mag man sie.
Für mich so, das Borussia Mönchengladbach unter den Fußballvereinen. Ach Gregor, das hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Und es hat mir aber auch wieder eine Sache gezeigt, weil wir uns vorne so festgequatscht haben, aber das war hoffentlich trotzdem unterhaltsam. Jetzt total viel Spaß gemacht. Dass es noch so viele Themen gibt, die man beackern könnte. Ne? Wir hätten jetzt ja auch eine halbe Stunde noch über den Asia-Cup und über den Afrika-Cup reden können, über den Pokal, weil es steht ja auch einfach das Spiel an, das Spiel der Spiele. Leverkusen und Stuttgart messen sich miteinander. In dem anderen Halbfinale, Mittwoch halt Gladbach-Saarbrücken, haben wir kurz drüber geredet. Es ist verrückt, es steht am Samstag das Spiel an Leverkusen gegen Bayern München, worauf wir uns alle freuen, was wir alle hier im Rheinland mit einem zugehaltenen Auge gucken werden müssen und ein Bein raushalten, weil es ist Karneval. Das heißt, ich gucke mir das eigentlich so an wie das Gladbach-Spiel in München, wahrscheinlich nur vom Fernseher. Es passiert so viel. Fortuna und Kaiserslautern, wir haben nicht mal über Fortuna reden können. Fortuna, was für ein Spiel beim FC St. Pauli.
War ich auch
da. Stand vorm Fernseher, da war der Gregor auch,
ja,
natürlich.
Da, du, das war, ja, wir könnten... Man
1990, könnte ich... guck das mal an, Beckenbauer läuft über den Platz im Hintergrund. Gregor Rühl, er ist zu sehen. Und Hamrin ist zwar gestorben, der Schwede, aber es war noch einer auf dem Platz. Gregor Rühl war auch 58 schon dabei und Pelé getunnelt. Das sind alles so Sachen.
Ja, ich habe das schon mal gesagt. Ich schlauch mich hier für Copper TS ja, durch die Stadien dieses Landes und der Welt.
Und so, das
wird auch so bleiben.
Ja.
Kannst
du das eigentlich alles absetzen? Lindner.
Mal gucken.
Lindner, geben wir ein paar Tickets rüber.
Ja.
Beim Finanzamt. Es steht viel an. Es steht viel an. Seht's uns nach. So viel können wir nicht reden. Sonst reden wir hier 3 Stunden. Das ist ja kein Alles gesagt Podcast. Und Gregor sagt irgendwann das Codewort. Kreuzbandriss und dann hört er für die Folge auf. Das geht leider nicht. Deswegen bleibt's dabei, bleibt uns gewogen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche Dr. Turid Knag zu Gast. Dann wird's taktisch, damit mir wieder ein bisschen was erklärt zurecht. Ja, vielen Dank, Gregor.
Du, vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hört rein, folgt auf Instagram rein und
ja, bewahrt
den Fußball so, wie er ist.
Mit
Tradition.
Das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste.
Auch wenn es ein Audioformat ist, denkt einfach, Gregor und ich werfen gerade Bälle in eure Podcast-App, damit wir euch ein bisschen daran erinnern können, worum es im Fußball wirklich geht und was das Wichtigste im Fußball ist, nämlich die Fans. Das ist das Allerwichtigste. Ohne die, das haben wir in der Pandemie gelernt, ist dieser Fußball nichts, aber auch gar nichts wert. Nichts, 0%. Dann ist es einfach nur ein Spiel, was Spaß macht. Aber das, was wir im Fußball lieben, ist ohne die Leute auf den Rängen 0. Völlig, völlig egal. Punkt.
Neue Folgen von Copa TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Copa TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau.
Mhm.
Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerinnen so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt ja, mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ja, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht.
Ja.
Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so
ja,
nicht, Ja, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee, man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist genau, man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube,
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker
und,
ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, aber es, ist, ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Dass du es
postest. Genau. Okay. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.